zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Auch diese Woche wieder mit Simon.
Jo, Lukas, hi.
Hallo Simon. Na, bist ja ganz lässig drauf
heute. Ja, heute richtig leger unterwegs.
Alter Berliner.
Ja, was kann ich für dich tun?
Was kannst du für mich tun? Willst du mit mir ein bisschen in der Bibel lesen?
Oh ja, das ist richtig nice.
Ich denke immer, das klingt so ein bisschen nerdig, wenn man das so sagt, ne? Wir machen einen Bibel-Podcast. Aber tatsächlich reagieren die meisten Leute darauf irgendwie ein bisschen positiv überrascht.
Ja, tatsächlich, ja. Außer, also ich bin ja immer so ein bisschen dabei, auch Firmen von uns zu erzählen, und die sagen immer, die gucken sich das mal an.
Mit Firmen meinst du irgendwelche größeren?
Größere Organisationen und Konzerne, ich nenne die jetzt alle nicht beim Namen.
Simon, man würde an dieser Stelle jetzt denken, dass du mit Dahlmeier Prodomo, Erdinger und Jever und so in Kontakt stehst und Verhandlungen führst darüber, ob die diesen kleinen Podcast hier nicht mal unterstützen können mit Produktspenden oder so.
Ja, also nein. Aber wie ich ja finde, ist ja Podcast ein wachsendes Medium, und das ist ja noch lange nicht seine Grenzen erreicht hat, und wenn man dann so im christlichen Rahmen mit Medienkonzernen und anderen Organisationen so spricht, hey, hört euch das mal an, guckt mal, wie ihr das findet, erzählt doch mal was von uns, dann sagen die mal so, ja, gucken wir uns mal an, und dann hört man nie wieder was von denen.
Und dann so, ja, ach, das ist schade. Halt so. Naja. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen zu wenig bekannt, so, was mit Podcast geht. Ich meine, wir sind natürlich auch noch am Wachsen, aber es dank euch, die ihr uns zuhört, ist es schon ziemlich rasant. Es gibt auf einmal Sprünge, wo dann am Tag 5-mal so viele Leute wie bisher irgendwie zuhören und so. Das ist echt cool. Danke für eure Unterstützung an der Stelle. Ich glaube ja auch, dass wir durchaus mit solchen Podcasts wie Offenbart, wie Tischgespräche, wie Hossa Talk und wie Hart aber herzlich, um nur ein paar zu nennen, auch so ein bisschen so eine Schlüsselrolle haben. Ja, wir haben die Möglichkeit, das Podcasten in der christlichen Szene auch ein bisschen bekannter zu machen. Deswegen überlegen wir ja zum Beispiel auch mal irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen und Kongressen oder sowas präsent zu sein.
Ja, das ist bestimmt mal richtig nice. Und ich freue mich auch schon richtig, Schokolade zu verteilen.
Ja, Bartschokolade. Schokobart, ja. Ist ja auch so ein Stichwort. Aber bevor wir auf irgendwelche schmutzigen Sachen eingehen, wollte ich dir noch ein tolles Bild mitteilen. Ne? Wir haben ja letzte Woche von Gleichnissen gesprochen. Und ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, was ein Schlüsselbart ist.
Alter, nee, erzähl mal.
Ja, krass, ne? Schlüsselbart ist eigentlich nur das Wort für vorne, diese Fransen, diesen Schlüsselteil, mit dem man aufschließt, ja? Dieser, okay. Das, also eigentlich letztlich, der wichtigste Teil im Schlüssel ist der Schlüsselbart.
Genau.
Also das heißt also, der Bart ist ein wesentlicher Bestandteil zur Erschließung unserer Wirklichkeit.
Boah, laber, ey. Krass, wie viele Wochen denkst du über so einen Shit nach? Das ist ja richtig krass.
Ist mir gerade so kurz vor der Folge so irgendwie in den Kopf gekommen, beziehungsweise ich habe einfach mal das Wort Bart nochmal neu gegoogelt, wie ich es regelmäßig tue, um zu entdecken, was es Neues über Bärte gibt. Not. Und dabei kam bei Wikipedia als zweiter Vorschlag das Wort Schlüsselbart, ja, Teil eines Schlüssels.
Witzigerweise hat mich dieses Bild dann eher so ein bisschen an, also das ist ja eins der Nachteile, wenn man Bart trägt. Also ich habe ja so einen ganz schwarzen Bart, ja, und wenn mir so Barthaare dann mal ausfallen, das kommt schon mal vor, die finde ich dann immer so ein bisschen, naja, drahtig und wild gewachsen, und in sich haben die schon dreimal abgebogen, und dann denke ich mir so, boah, nee, ey. Also manchmal denke ich mir, ich müsste mich mal wieder rasieren. Vielleicht mache ich das mal.
Wusstest du, Simon, dass die meisten Schlösser, die wir so haben, die Türschlösser, so in Zimmertüren, Buntbartschlösser sind? Ja, das gibt es, einen Buntbartschlüssel. Ja, und es gibt auch Schlüssel mit Doppelbart. Die gibt's vor allem für Tresore.
Oh ja, das sind dann auch so, antike Schlüssel waren ja auch mal so, glaube ich.
Genau, und es gibt auch noch Kreuzbartschlüssel.
Aha, wie sehen die aus?
Das sind so, wie sehen die aus? So ein bisschen wie eine Schraube sind die vorne. Die haben so 2-3 Läufe, die so reingesteckt werden.
Aha, erzähl mal.
Nein.
Okay, nein, es ist super.
Also Kreuzbartschlüssel. Wir sollten dringend unsere Bärte kreuzen, Ching Ching, und uns unseren Bibeltext angucken.
Oh ja, bitte.
Und gucken, was der uns offenbart.
Dann offenbare mir mal, bärtiger Lukas, diesen bärtigen Text.
Alles klar, Bart ab. Oh, sehr traurig. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, »Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen?« Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, »Schweig, verstumme!« Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?« Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, »Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?«
Jesus, was soll denn jetzt schon wieder?
Ist das jetzt die Antwort, oder was? Ist der, dass die mehr, Wind und Meer gehorsam sind? Jesus,
nee,
sehr gut. Damit hättest du in der Christenlehre wahrscheinlich 100 Punkte bekommen.
Ja, Jesus wird ja schon wieder so, also ganz oft, ja, wird ja hier mal so gefeiert, ja, der krasse Jesus und so. Kennst du ja das Bild? Ja, wie denn? Also es gibt ja mit Jesus im Sturm, gibt es ja so viele Bilder und dann, ihr kennt ja auch aus einem anderen Evangelium, wo dann Petrus mal rausgeht ins Wasser und so. Und ich denke mir immer so, wenn das immer so, ja geil, Jesus, der kann das krass. Und ich denke mir so, an der Stelle, wie anstrengend, ja. Und dann dreht er sich erst hin, macht den Strom fertig, ja. Und dann dreht er sich noch zu den anderen um, so, was hast du für ein Problem, ja. Und dann mir so, Alter, ja, krass, wir saufen ab. Ja, sorry, du kannst den Strom lahmlegen, wussten wir nicht, ja. Und er wundert sich da auch noch. Und denkt mir mal so, ja, er hat natürlich viel geilen Shit gemacht, aber das hat er halt auch noch nicht gemacht. Und da ist Jesus so unverständlich, also unverständnisvoll, so verständnislos, ja, quasi.
Verständnislos könnte man sagen.
Und ich denke mir, sorry Jesus, nee, ich habe Angst, ja, weil ich wusste ja nicht, dass du heftig allmächtig bist.
Ja.
Ist es.
Die Nummer hier ist natürlich wieder dein Anarchistending so ein bisschen, ja, also der Jesus, der ein bisschen verrückt sich verhält, so. Ich finde ja erstmal interessant, was mir noch nie so aufgefallen ist. Also es ist ja derselbe Abend, an dem diese Predigt passiert ist und diese Rede, die er mit den Jüngern hatte, wo er denen alles nochmal erklärt hat, ne? Was wir die letzten Wochen besprochen haben, da haben wir jetzt einfach nur einen Tag nachvollzogen, ja, in den letzten Folgen. So, und dann sagt er, lass uns ans andere Ufer fahren. Und was mir noch nie so aufgefallen war, sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Das ist einfach so, fast so wie wir ein bisschen, die holen ihn aus dem Schmorland ab, ja. So, er sitzt da schon, okay, gut, Jesus, du willst ans andere Ufer, dann komm mit.
Ja, ist so geil, ne? Jesus hält die Rede und legt sie auch erstmal direkt pennen. So, gute Nacht, Jungs, und weg. Und dann,
genau, aber es sind ja nicht mal, also die sind ja nicht mal alleine unterwegs, ne? Es waren auch noch andere Boote bei ihm. Das heißt, es sind immer irgendwie noch, es sind nicht nur Leute auf dem Land unterwegs, sondern irgendwie haben die auch gecheckt, hey, der Jesus hat da immer ein Boot bereitstehen, um zu flüchten. Vielleicht will er ja mal flüchten. Oder die haben noch schnell ihre Boote am See, vielleicht waren es ja Fischer, ne, ins Wasser geschoben, um ihn besser hören zu können. Ja, also selbst auf seinem Boot war er nicht ganz sicher vor den Leuten.
Ich stell mir das, muss ich mir die Szene vorstellen, so Jesus sitzt im Boot, ne, du siehst ihn so, und das Meer, also der See im Hintergrund, und dann siehst du so, während seiner Rede oder Predigt, wie er halt einfach mal Abstand hat von den ganzen Leuten, da kommst du von links und rechts so ganz langsam ins Bild rein, so Fischerboote reingetuckert.
Ja, weißt du, das erinnert mich daran, wie wir mal, da warst du auch dabei, eine Taufe gefeiert haben in der Gemeinde, in der wir in Berlin waren, in der JKB, und dann auf einmal, das war ja so draußen an einem See, an so einer Nebenbucht, ja, also wirklich da, wo man eigentlich keinen stört, ne, und dann kam irgendwann so ein Opi mit seinem Enkel oder so angeschwommen, aber er war Nacktschwimmer, und dann stand er auf einmal auf vor allen Leuten und hat sich dann nochmal überlegt, dass er sich doch nochmal wieder ins Wasser begibt und woanders an Land schwimmt mit dem Kind. Teuflinge, Wasser.
Ja, er stand ja quasi 5 Meter von der Taufe entfernt mit seinem Gemächt. Das ist so großartig.
Also, ist völlig daneben zu denken, dass Jesus immer Ruhe hatte, ja, und alles entspannt predigen konnte. Deswegen auch eine Anfrage an unsere Gottesdienstpraxis, wenn es immer extrem leise sein muss, ja, und nur die Leute, die über 18 sind und sich ordentlich verhalten können im Gottesdienst Platz haben, dann stimmt irgendwie auch was nicht. Ich find's auch manchmal anstrengend, aber mit die spannendsten Gottesdienste sind irgendwie tatsächlich manchmal Familiengottesdienste, wo die Kinder die ganze Zeit durch die Gegend rennen und die ganze Zeit Alarm machen. Aber es geht halt nicht nur darum, irgendwie irgendeiner gut ausgefeilten Rede zuzuhören, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes mitten im Leben der Leute Platz findet. So. Und dann daddeln halt mal ein paar nackte Leute durch die Gegend und die Leute fahren mit ihren Booten. Wer weiß, vielleicht musste Jesus die mal abstoßen, ja? Wenn ich mit unseren Konfis auf dem See unterwegs bin, dann fahren die auch immer gegen das Boot. Da musst du mal aufpassen, dass keiner untergeht. Ey, so ungefähr ist das da auch.
Genau. Und wenn man mal so ein bisschen den Text weitergeht, ne? Jetzt fahren die raus. Und
ja, das dann wird ja nicht mehr erwähnt, ne? Also das ist mal wieder typisch Markus, ja? Sie sind offensichtlich mitten auf dem Wasser. Jesus pennt schon. Es muss ein bisschen Zeit vergangen sein, aber Markus hält es nicht mehr für nötig, das zu erzählen. Der hatte ja nicht so viel Platz auf seiner Tafel da, wo er das da alles reingraviert hat, oder in so einem Papyrus, was er da beschrieben hat.
Ja, und dann sind das ja so Nussschalen. Das sind ja echt nicht große Boote. Also es waren wahrscheinlich schon große Boote, relativ. Ne? Da hatten ja auch ein paar Leute drin Platz. Aber es ist jetzt kein krasses... Ja,
wie groß war denn so ein Boot?
Also Fischerboot. Also ein leeres Fischerboot, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie 12 reingepasst haben. Volles Fischerboot. Ich glaube, da haben 4 Leute drin gearbeitet. 2 Leute haben die Netze reingeholt. 2 waren ein bisschen das Gegengewicht, damit es nicht kentert.
Wie lang sind die? 5-6 Meter sind die lang?
Ja.
Und so aus einfachem Holz gehauen, ja.
Genau. Also ein kleines Wikingerschiff quasi. Von Odin, ja, so sprachen. Naja, und geil, ne? Dann werden die Boote, dann schlugen die Wellen ins Boot und die Boote wurden schon voll. Jetzt ist das, stell dir mal vor, jetzt steht schon so das Wasser, du stehst in dem Boot, steht bis zu den Knien, aber in der Ecke, da liegt Jesus auf seinem Kissen im Wasser und schläft.
Ja? Ist auch geil, ne? Also hinten im Boot ist ja nicht viel weiter als vorne im Boot, weil das Boot ja nicht so groß ist. Und er schläft halt auch von dem Kissen. Ja. Das ist auch so ein geiles Detail, oder?
Es regnet, das Kissen ist wahrscheinlich einfach klatschen nass und er ist nass und schläft. Wahrscheinlich noch so ein bisschen Mund halb offen und dann kommt so ein Sabberfaden raus, wie so ein Baby, Alter, was geht mit dem?
Aber ist auch geil, ne? Das Ding ist ja, diese Szene, die wird ja immer, wie du gesagt hast, die wurde in großen Bildern auch nachgemacht, ne, und nachgestellt und es ist eine total bekannte Szene und gerade deswegen, also bekannt ist natürlich noch die Sache mit Petrus, der auf dem Wasser läuft, ne, aber die sind so ähnlich, dass man die immer wieder durcheinander kriegt und deswegen ist es hier, finde ich, so schwer, sich das einfach mal ohne diesen ganzen Kladderadatsch vorzustellen und einfach nur vorzustellen, wir hatten das vom unscheinbaren Senfkorn, ja, dass hier einfach irgendwelche Bauern und Fischer und Handwerker mit irgend so einem Bauhandwerker aus Neubuko oder was wir da hatten, ja, zusammen in einem Boot sitzen und Angst haben, dass sie untergehen. Also es ist halt, ja Mann, es ist Drama für die Jungs, ja. Aber es ist halt auch wirklich am Arsch der Welt und echt eine Mini-Szene eigentlich. Ja. So, und jetzt, und die haben halt wirklich Stress, ja. Also das wackelt halt und ist halt echt, ja. Es ist nicht die Geschichte, die danach erzählt worden ist, die so groß ausstaffiert ist mit irgendwelchen Leinwänden von großen Künstlern oder so. Sondern das ist halt einfach, da sind Jungs im Boot, die haben gerade Schiss. Und das Absurde ist, dass da hinten einer pennt und nichts merkt.
Ja, und das Boot läuft voll, verdammt nochmal.
Also das ist Jesus das Gegenbild zur Prinzessin auf der Erbse, ja. Er hat ein großes Kissen und merkt nicht mal, dass es nass ist. So. Chill
doch mal. So. Und dann wecken sie ihn. Ist ja auch mal okay. Also ist jetzt schon naheliegend, dass
irgendeiner sagt, ey, lass ihn mal wecken. Und dann sagt jemand, ey, Petrus, weck ihn mal. Und Petrus sagt, ah, warte, versuch hier gerade und so. Und dann spricht ihn halt irgendeiner von den Jungs an und schüttelt ihn und sagt hier, hey, Meister. Und was fällt ihm ein zu fragen? Fragst du nichts danach, dass wir umkommen?
Ja, auf jeden. Und dann so Jesus, ja, er hebt sich so ganz gemach aus seinem Kissen hoch, ja, im Wasser, weil quasi sein Kopf wahrscheinlich noch nicht ganz abgesoffen, sonst, ne, und dann stellt er sich so hin, steht so ein bisschen verpennt da, alles läuft an ihn runter, alles ist nass, das Boot ist fast nicht mehr zu sehen, weil die Kante nur noch so ein bisschen über Wasser ist, ja, und dann dreht er sich so ein bisschen, wahrscheinlich völlig wortlos um, so, hebt so seine Hände, meint so, stumm, so, ja, verstumme, stumm. Dann legt sich das ganze Ding und dann stehen alle da und denken,
what?
So, was ist denn hier los? Ja. Und dann freuen sie sich, ja? Ich glaube, ich mir schon richtig vorstellen, wie sie dann alle da stehen, bis zum Hüften in Wasser und wollen so warten auf ihn zu. So das Boot wackelt schon kurz vorm Kentern und dann dreht er sich um und so, was ist denn euer Problem? Ist alles gut? Was? Was? Nicht ist gut, Alter. Du bist doch
total. Ich frag mich immer, was der Typ, der oder vielleicht sogar alle zusammen genau Jesus da von Jesus wollen, als sie ihn wecken, ne? Also Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Also meint er wirklich hier, Digga, du bist auch in Lebensgefahr? Oder ist es eher noch, Alter, ey, wir sterben hier gleich und du schläfst, ja? Kümmerst du dich überhaupt nicht um uns? So, also so ein bisschen der Vorwurf. Ja.
Ein geiler Dialog.
Na, beziehungsweise, das ist ja gar kein Dialog.
Nee, das ist ja, und Jesus fragt
halt, das ist halt so wie wenn man nachts aus dem Albtraum erwacht und zu seinen Eltern rennt und die dann so verbannt gucken und sagen, wird schon alles gut.
Ja, genau. Nein.
Ja, aber das, was ich auch witzig finde, ja, also der Wind legt sich und es war eine große Stille. Es ist total ruhig, ne? Das Ding ist aber, das Boot ist noch voller Wasser, ja? Aber es spielt keine Rolle mehr. Genau. Es ist nicht mehr relevant.
Ja. Und dann riecht er sich halt so in der Stille um. Wahrscheinlich schweigen alle und alle denken sich so, was ist denn jetzt schon wieder für eine Riesennummer, ey? Aber Jesus hat, er fragt sich halt, ja, was ist denn hier los? Also es ist eben ja dieses,
diese, na gut, aber guck mal, die Frage ist ja eigentlich, wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn Jesus weitergeschlafen hätte?
Tja. Hä? Weiß ich nicht. Erzähl mal.
Naja, also so wie Jesus das impliziert, wenn er sagt, was habt ihr so eine Angst, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben, ist ja irgendwie schon, eigentlich wäre nichts passiert. Ja, also warum weckt ihr mich? Und Jesus steht damit schon als Vorbild so ein bisschen da. Also dass er tatsächlich da schlafen kann und keine Angst hat. Ne? Also der ruht sich halt auf dem Kissen aus. Man kann das natürlich jetzt alles allegorisch deuten und sagen, irgendwie das Kissen ist irgendwie der Glaube, ja. Das ist eine Gottesbeziehung, auf der er sich ausruhen kann, ne? Wäre halt, wenn du es als Bild verwenden willst. Aber es ist ja auch so, also er lässt sich tatsächlich da voll drin, er legt sich da rein, ja. Also er weiß, Gott hält ihn in der Hand. Und den Jüngern wirft er vor, dass sie das noch nicht so sehr tun.
Ja,
so. Aber das ist natürlich ganz schön arschig, wenn du als Sohn Gottes sagst, ach komm Leute, das kleine Stürmchen, wir wissen doch alles, da nichts passiert.
Genau. Ja, natürlich, ne? Könnte man auch sagen, der Sturm hat sich jetzt eh gleich gelegt. Die waren einfach nur zu ungeduldig. Ja, aber ich stehe da echt auf der Seite der Jünger und denke mir so, nee, ja. Digga, das ist einfach zu krass. Also alle Zeichen stehen auf, wir saufen gleich ab. Ja? Und auch wirklich, also die stehen ja wirklich bis knietief in die Scheiße.
Ja, das ist abgefahren.
Total geil.
Ja.
Ja. Was ist also Jesus Problem eigentlich? Das ist jetzt meine Frage nicht. Was hat der eigentlich
für ein Problem? Was ist das Problem von Jesus, dass er das nicht checkt, warum die Angst haben oder was?
Ja. Ich meine, die Stelle soll mir ja natürlich was sagen, ja. Und ich soll ja dann irgendwie, ja, die klassische Auslegung ist, ja, wer in der Kopf bis zum Hals in Scheiße steckt, dann musst du nicht nur den Kopf nicht hängen lassen, sondern...
Da hat man dann wird schon ein Schwarzbart, ja.
Richtig. Und ich denke mir dann so, ja, also, ja, danke. Hilft mir jetzt total, wenn ich doch nur einen größeren Glauben hätte, hab ich aber nicht.
Okay, ich würde es erstmal aber sehen auf der Ebene von der Beziehung von Jesus mit den Jüngern. Ja, wir haben jetzt 4 Kapitel, wir sind am Ende davon endlich angekommen, Halleluja. Ja, Folge Nummer 24, bam. Und Jesus hat schon ein bisschen Zeit mit ihm verbracht und die haben schon einiges mit ihm erlebt. Aber noch haben sie nicht ganz gecheckt, dass wenn Jesus dabei ist, in der Regel Wunder passieren. Ja, also Jesus hat Leute geheilt und vor dem sicheren Tod gerettet, sicherlich immer wieder. Und er hat Leute gehend gemacht, die vorher nur rumgehangen haben. Wenn man das weiß, dann ist es ja eher eine Frage des Vertrauens. Ja, vertraue ich eigentlich darauf, dass er auch mir gegenüber so handelt? Vertraue ich darauf, dass er auch, wenn er bei mir schon dabei ist, auch mir gegenüber so, ja, so gut ist? Dass er mir auch irgendwie die Möglichkeit gibt, hier am Leben zu bleiben. Weil scheinbar geht es den Jüngern ja nicht allein darum, dass sie alle untergehen und der arme Jesus ist auch in Gefahr, sondern es geht ihnen darum, dass sie jetzt gerade am Arsch sind. Ja, und wenn Jesus dabei ist, dann ist die Frage, habt ihr noch keinen Glauben eigentlich die Frage? Und so übersetzt man ja eben Glauben im Englischen auch, eben habt ihr kein Vertrauen. Faith bedeutet ja sowohl Glauben im religiösen Sinne als auch Vertrauen, auch im zwischenmenschlichen Sinne. Und das ist, finde ich, hier die Anfrage. Vertraut ihr mir eigentlich noch gar nicht.
Okay.
Das und das macht das deswegen macht Sinn, weil die Jünger jetzt auch noch zeigen, dass sie noch nicht so weit sind. Weil sie fürchteten sich sehr. Also Jesus sagt, warum seid ihr so furchtsam? Also mit Antworten, habt keine Angst. Ja, und sie fürchteten sich sehr. Okay, die Reaktion auf seine Worte sind, sie haben noch mehr Angst. Und sie sagen zueinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wenn du die ganzen krassen Wunder, die Jesus getan hat, erlebt hast, dann ist das ja schon bemerkenswert, dass du die Frage stellst, wer ist das eigentlich, dass der so krass ist?
Ja, was mir da spontan einfällt, ist, dass man in der Antike, ja, das kann man dann später auch bei Paulus sehen, wenn er darum schreibt, dass es durchaus Leute gibt, die auch Kräfte haben. Ne? Das, glaube ich, haben wir auch irgendwann mal erwähnt im Cast, in Folge XYZ. Und dass es Leute gibt, die können Sachen tun. Und man kann ja schon annehmen, dass die Jünger so ein bisschen noch nicht so richtig gecheckt haben, dass der jetzt der Sohn Gottes ist. Ne? Ist ja auch echt ein bisschen schwer vorstellbar, wenn du es nicht weißt. So, und dann tun sie auch ein bisschen gut daran, dass sie das nicht sofort gleich denken und einfach Jesus erstmal als Person krass finden. Also ich glaube, das ist auch allen aufgegangen, der auch besonders mächtig ist. Und aber das ist ja hier schon mal nochmal eine größere Hausnummer. Der kann jetzt das Wetter bestimmen. Das ist schon krass. Das, also Ärzte können ja vieles heute schaffen, was Jesus auch kann, ja. Aber das Wetter, das können sie noch nicht beeinflussen. Und das ist, ist auch nicht ganz richtig krass.
Ja, genau. Genau, aber ich sehe hier noch eine andere Sache, die krass ist für die Jünger. Und zwar bisher hat Jesus immer was Gutes für die anderen Menschen getan und die Jünger haben zugesehen und haben eine Erklärung darüber bekommen, was das alles bedeutet. Ja, die Jünger haben die Gleichnisse ausgelegt bekommen und so. Aber bisher hat Jesus noch kein einziges Wunder an ihnen selber getan. Zumindest ist nicht beschrieben. Ja, vielleicht haben sie auch mal jemanden mitgebracht, der geheilt worden ist oder sowas. Aber hier ist das erste Mal, dass Jesus die Jünger rettet. Das ist für die was Neues. Ich glaube, es macht einen Unterschied, Jesus von außen zu betrachten und zuzusehen, was er macht und zu merken, was er für dich tut. Und ich finde es cool und gut, dass es so lange dauert, dass Jesus so lange mit ihnen unterwegs ist und für sie da ist, ohne dass sie einmal gecheckt haben, wie sehr er für sie da ist. Und dass sie es aber dann auch spüren. Sie können es noch nicht einordnen, das kommt noch. So, aber bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus sie mitgehen lassen. Und an dieser Stelle merken sie das erste Mal, krass, der ist auch für mich so, wie er für die anderen ist. Ich stehe nicht nur auf der Seite von Jesus, weil ich glaube, das ist durchaus so ein Glaubensschritt. Ja, okay, ich finde Jesus cool, ich will auf seiner Seite sein. Häng erstmal da ab. Aber der nächste Schritt ist auch zu sehen, hey, weißt du was, ich brauche auch, also Jesus ist nicht nur mit mir irgendwie cool und ich bin auf seiner Ebene oder sowas, sondern ich brauche auch, dass Jesus mich rettet, dass er mir die Hand reicht und dass er den Sturm stillt für mich. Weil sonst stehst du halt irgendwie im coolen Team da, ja, und bist der Glaubensrepräsentant und das geht immer wieder Christen so, die sich hinstellen und sagen, hier, Folgendes müsst ihr machen und voll einfach, du musst einfach nur glauben und dann kannst du alles tun. Everything is possible with God und wow und wir sind so heftig, alle, wenn wir nur an Jesus glauben. Und wenn du selber nicht gerettet bist und selber weißt, dass du angewiesen bist auf Jesus, dann kannst du untergehen tatsächlich. So, und Jesus macht seinen Jüngern klar, er ist dafür da.
Das erinnert mich an einen Dialog, den ich mal mit einer alten Freundin aus Südafrika hatte, die erzählte von einem Freund, den wir beide kannten da, der hat mal eine Frau von einer Glasknochenkrankheit geheilt. Ja? So, nehme ich jetzt einfach erstmal an. Und sie meinte dann, dass sie es voll krass findet und sie würde das auch gerne. Ja, und dann war meine Antwort darauf, ja, dann solltest du doch einfach erstmal akzeptieren, dass du das gar nicht glaubst. Mhm. Und dann guckt sie mich so ein bisschen entsetzt an und meinte so, hä, wie meinst du das denn? Ich glaub das doch. Und wir so, nee, glaubst du nicht. Dein Problem ist, dass du dir nicht eingestehen kannst, dass was da passiert ist, vielleicht nicht wahr ist. Und du nicht mit Gott darüber sprichst, sondern du irgendwie auf Gedeih und Verderb das jetzt akzeptieren willst, aber irgendwie lässt du gar nicht den Zweifel zu. Denn wer halt keine Zweifel hat, der glaubt doch nicht. Und ich glaube, das ist wirklich so auch der Punkt, die hier eine lehrreiche Situation für die Jünger ist, dass sie das erste Mal offen ihre Zweifel gegenüber Jesus zeigen müssen. Also sie haben auch keine Chance. Ja, also entweder glauben sie das jetzt und dann legen sie sich auch schlafen oder die rasten aus. Und sie sind halt ausgerastet. Und jetzt ist auch ein bisschen das vielleicht peinliche Betreten da, dass halt Jesus jetzt hat es gesagt, geht zu seinem Kissen zurück, bringt es ein bisschen aus, legt sich wieder pennen. Und dann stehen sie da und denken sie, oh, peinlich. Ja. Ja, scheiße.
Und es wurde festgehalten für sich alle anderen.
Das erste
anderen,
Mal, ja? Ihr
könnt es heute noch lesen. Scheiße, ja, was für ein Denkmal der Scham.
Genau, der Stein der Schande. Und ich denke mir, das ist halt richtig gut, mal seine Zweifel so richtig vor Gott auszubreiten, um zu sagen, hier sind meine Zweifel, mach was damit. Ja, und auch zu akzeptieren, dass die Zweifel vielleicht auch noch lange bleiben. Und wir sehen ja auch in der Geschichte, im Evangelium später, das wird auch nicht so schnell besser mit den Jungs. Und das ist halt irgendwie geil. Das hilft mir. Ja, ich bin nämlich der größte Lappen im Glauben, ja. Und ich glaube, so eine Stellen, die helfen mir immer ein bisschen klarzukommen.
Weißt du, was wir jetzt einfach mal machen?
Nö.
Wir beten jetzt einfach mal für alle Leute, die Zweifel haben oder eben noch keine Zweifel haben und es brauchen. Was Besseres können wir, glaube ich, nicht anbieten. Wenn dir das jetzt gerade zu privat ist und du gerade zuhörst, dann spul doch einfach weiter. Das ist okay. Aber ich glaube, ja, letztlich ist das jetzt dran. Lass mal machen.
Finde ich gut. Ja, also, ne, kann man Augen auch offen lassen, wenn genau. man Auto fährt, macht es mal lieber so. Fahrradfahren bitte auch Augen offen lassen. Läuft.
Alles klar.
Brauch auch nicht die Hände falten. Aber wir beten jetzt zusammen, finde ich cool. Coole Idee.
Jesus, ich danke dir dafür, dass du an den Jüngern so gezeigt hast, wie du bist. Dass du voll für sie da bist und sie ja, mitgehen lässt. Sie sogar rufst, mit dir mitzukommen und das aushältst, dass sie eine Zeit lang gedacht haben, sie wären wahrscheinlich auf deinem Level und wären die Leute versorgen mit dem Guten und das selber einfach nur weiterreichen. Aber wir sehen heute, dass du mehr mit ihnen vorhattest und dass du ihnen selber so begegnen wolltest, wie du allen anderen begegnet bist und auch sie gerettet hast. Und das bringt Zweifel und Angst und das macht unsicher. Und ich danke dir dafür, dass das eine Unsicherheit ist, die hilfreich ist und dass du den Zweifel nicht verdammst, sondern jeden Menschen mit seinen Zweifeln und Sorgen einfach ins Boot holst und dabei bleibst, wenn der Sturm kommt.
Ja, Vater, ich danke dir auch dafür, dass du ein Gott bist, der ja uns mit Jesus begegnet. Dass wir auch dass wir die Bibel haben und dass wir die lesen können. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns die Chance gibst, zu lernen aus den Dingen, die da damals passiert sind. Dass wir das für glaubwürdig halten können. Vater, ich danke dir dafür, dass du auch mit all dem Zweifel, die du auch zeigst in der Schrift, uns immer wieder zeigst, dass das alles klar geht, dass alles okay. Dass du uns auch in der Schrift zeigst, dass wir uns immer wieder an dich dranhängen können. Das ist großartig und dafür müssen wir überhaupt nichts leisten. Ich danke dir dafür, so krass. Ich danke dir für mich persönlich, weil ich mich nicht besonders groß fühle im Glauben und nicht groß fühle in den Dingen, die ich so mache. Und das hilft mir überhaupt klar zu kommen auf dich, weil du halt so groß bist. Und ich bitte dich echt für jeden Menschen, der da draußen ist und der vielleicht jetzt gerade den Cast hört, aber vielleicht auch nicht den Cast hört, dass du ihm so begegnest, dass er sich richtig nice fühlt. Und zwar auch darin, dass er eine Pfeife ist. Finde ich gut.
Ja, wir bitten dich darum, dass du uns an Zweifeln bringst, wenn wir zu selbstsicher geworden sind und denken, wir kriegen das Boot schon alleine über den See. Und wir bitten dich darum, dass du den Sturm stillst und sprichst verstumme und die große Stille bringst, wenn wir den Weg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen und die Zweifel übermächtig werden, Herr. Du hältst das alles in der Hand und in deinem Namen segnen wir jeden, der diesen Cast hört. Im Namen von Jesus Christus.
Amen. Amen.
Das war mal was Neues. Eine Eingebung.
Kurz anarchistisch und zack.
Ja, einfach mal anarchistisch beten. Wisst ihr was? Das ist auch einfach unser Auftrag an euch.
Finde ich gut.
Betet anarchistisch. Ja. Traut Gott was zu. Traut Gott zu, dass er eure Zweifel ernst nimmt. Dass er nicht dabei stehen bleibt, aber dass diese Zweifel durchaus nicht im Gegensatz zu eurem Glauben stehen, sondern vielleicht gerade der Weg dahin sind. Ja, und dass du vielleicht als größter Zweifler am nächsten dran bist an dem, was Jesus an Wundern in deinem Leben wirken will. Selbst wenn du mit diesem Wort Jesus überhaupt nichts anfangen kannst.
Ja.
Und am Abend dieses Podcast-Tages sprechen wir zu euch. Lasst uns darüber weiter diskutieren in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter und auf unserer Seite. Oh ja, das war richtig
ja schmuddelig. Ja.
Diese Überleitung hatte so einen Bart.
Das ist schlimm.
Ja, also,
ja aber ihr wisst Bescheid.
Auch so. Wenn ihr verzweifelt. bitte haltet uns fest und gebt uns weiterhin 5 Sterne bei iTunes.
Ja, denn wenn man in iTunes 5 Sterne gibt, dann tauchen wir auf und dann können uns andere Podcast-Hörer auch finden, die uns nicht kennen. Ja,
und dann können sie sich an unseren Bärten aus dem Schlamm ihres Zweifels ziehen.
Lukas, hast du eigentlich
iTunes? Ich habe das installiert, um mal ab und zu reinzugucken bei unserem Podcast, ja. Ja. Ich habe uns auch schon 5 Sterne verliehen.
Also, okay.
Hast du das nicht?
Das ist krass.
Simon, weißt du eigentlich, dass man die Sterne erst sehen kann, wenn uns so und so viele Leute 5 Sterne gegeben haben? Gut, du hast einen Auftrag für heute Abend.
Ja, du bist ja auch jemand, der in der Klassensprecherwahl für sich selbst gestimmt hat, ne?
Tatsächlich war ich nie Klassensprecher, weil ich immer Angst davor hatte, zum Lehrerzimmer gehen zu müssen, um irgendwas zu fragen.
Der arme kleine Lukas, ey. Bevor der Zweifel aufkommt, ich war es auch nicht.
Okay, ja gut, ja, das ist ja echt mal überraschend.
Scheiße.
Du hattest ja aber auch keine Zeit, du musstest dich mit Polizisten und Rechtsradikalen prügeln.
Ja.
So, liebe Freunde, holt euch gut von dieser Folge. Und wir freuen uns, dass ihr uns treu bleibt und noch viel mehr Leute dazu holt, sodass wir irgendwann in irgendwelche Podcast-Boote steigen müssen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil so viele Leute diesen Podcast hören und ihre Gedanken dazu teilen und wir auf neue Server umsteigen müssen und dafür sorgen, dass der Podcast immer noch online bleiben kann. Feuer frei. Viel Spaß dabei. Bis dahin.
Ja, dann bleibt ehrlich.